Deutschlandfunk Nova. 100.
Die Tür zum Treppenhaus geht zu und als erstes dann aus den ungemütlichen Klamotten raus in die Schlabberputz. Ja, so kennen wir unser Zuhause. Da geht sowas nämlich. Da können wir rumlaufen, wie wir wollen. Schlabberige Jogginghose, nackt im Elmo-Schlafanzug, das ist völlig egal. Zu Hause, da können wir auch ungehemmt vor uns hinsingen, da können wir machen, was wir wollen. Es ist unsere Wohnung, es ist unser sicherer Rückzugsort. Und deswegen ist es so heftig, wenn uns das jemand mit Gewalt nimmt. Wenn wir uns da nicht mehr sicher fühlen, zu Hause. Elli und David, die haben das erlebt, immer und immer wieder. Und das Krasse ist, sie hatten keine Ahnung, warum. Linus Lühring hat sie getroffen.
Es könnte eigentlich so ein richtig toller Abend für Elli werden. Die ist auf einer Party, das ist laut, voll und um sie rum sind richtig viele Menschen, die sie gern mag.
Und ich hatte irgendwie gerade meinen 2,5. Wein oder so gerade getrunken und dann habe ich auf mein Handy geschaut, es war zwar stumm, aber ich habe mal drauf geguckt und dann war da ein SMS.
Tja, und dann ist es mit diesem entspannten Abend vorbei. Denn diese Nachricht, die ist von ihrem Freund, David.
Und dann stand da, glaube ich, sowas wie, jemand hat gerade bei uns einen Stein ins Fenster geworfen und dann so ein erschrockener Smiley. Und dann hat er ein Foto geschickt. Ich habe gedacht, oh mein Gott. Also ich habe auch direkt irgendwie, bin zu meinen Freunden gesagt, Alter, guck mal, was passiert ist, das kann ja wohl nicht sein. Und bin dann halt von der Party dann nach Hause gelaufen, hatte hohe Schuhe an, das war ja im September. Und weil ich mich so beeilen wollte, habe ich die hohen Schuhe ausgezogen und bin dann halt auf Strumpfhose Fuß quasi nach Hause gelaufen. Das waren ungefähr, ich weiß nicht, 2 Kilometer.
Als sie dann zu Hause ankommt, da ist auch gerade die Polizei da, die Beamten, die nehmen alles auf, die fotografieren. Der Stein, der ist rechts oben ins Fenster eingeschlagen. Er ist Gott sei Dank nicht durchgegangen, aber die Scheibe, die ist trotzdem völlig hinüber.
Ich war halt total erschrocken, habe aber halt auch gedacht, war halt irgendjemand, irgendein Vollidiot oder irgendwer hat eine Mutprobe mit jemand anders abgeschlossen und waren halt betrunken oder so.
Ja, da muss man wissen, diese Wohnung, die ist nicht unbedingt in der allerbesten Gegend. Drumherum sind so Kneipen, Bierstuben und auch ein Nachtclub. Das heißt, für Elli ist das irgendwie vielleicht ein blöder Zufall und deswegen kann sie das auch schnell abhaken. Und auch für David, ihren Freund, ist das Thema schnell erledigt.
Das Einzige, was mich geärgert hat, war halt die Sache mit dem Austauschen von dem Fenster. Aber das war alles, was mich danach noch beschäftigt hat. Und ich hatte keine Vermutung, dass da irgendwie mehr hinterstecken könnte.
Aber genau so ist es. Dieser erste Stein im September 2016, das ist erst der Anfang. Elli und David, die sind damals ganz frisch zusammen, gerade mal so 1,5 Monate. Sie leben irgendwo in Norddeutschland. Wo das genau ist, das wollen sie lieber geheim halten. Und die beiden, die heißen eigentlich auch anders. Aber die Elli, die möchte unbedingt erzählen, was sie da erlebt hat.
Man denkt ja, man ist in einem Land, in so einem Konstrukt, wo sowas halt gar nicht möglich ist. Da Gerechtigkeit herrscht halt. Aber so ist es leider nicht.
Das sagt sie gleich am Anfang von unserem Gespräch und dann immer mal wieder. Dabei habe ich das Gefühl, dass ihr Blick so flackert und ja, ich glaube auch manchmal, dass ich so ein paar Tränen in ihren Augen sehe. Um zu verstehen, was die Elli da so richtig fassungslos macht, da müssen wir nochmal zurückspringen. Mittlerweile ist Januar 2017. So rund 4 Monate sind seit dem ersten Stein vergangen und jetzt ist so ein richtig schöner Abend in der WG. Es ist Sonntagabend.
Es war halt ein gemütlicher Abend und wir wollten dann uns einen Film anschauen und wir hatten gerade einen relativ neuen Mitbewohner und hatten ihn auch gefragt, ob er den mit uns gucken möchte, den Film. Das war halt dann in unserem Zimmer und wir lagen dann auf dem Bett und haben uns unterhalten so ein bisschen, haben den Film geguckt, wie man das halt so macht.
Ja, kann man sich gut vorstellen. Der Film läuft, vielleicht ist das Licht gedimmt, ein Bier dazu, Chips.
Auf einmal hat es halt einen sehr lauten Knall gegeben. Dann flog etwas über uns rüber und landete auf dem Sessel, der neben unserem Bett stand. Ich habe mich wahnsinnig erschrocken. Also ich war richtig geschockt. Hätte einer von uns auf der Bettkante gesessen und wäre der gegen den Kopf geflogen, dann hätte einer von uns auch tot sein können, weil so ein großer Stein kann schon einiges anrichten. In dem Moment, wo es passiert ist, hatte ich schon vielleicht sowas, was man mit kurzer Todesangst vergleichen kann.
Ja, weil Elli und den anderen, denen ist sofort klar, dass mit dem ersten Stein im September, das war eben kein Zufall.
Ich hatte mich dann gefasst und habe dann die Gardine zur Seite gezogen und habe durch das riesige Loch im Fenster rausgebrüllt, du Arschloch. Und habe auch noch jemanden weglaufen sehen. konnte aber überhaupt nicht wirklich was erkennen, war halt Kapuzenpulli und relativ dunkel gekleidet. Und dann war er oder sie auch schon um die nächste Straßenecke.
Ja, dann rufen Ellie und ihr Freund wieder die Polizei. Sie sagen den Beamten, was sie gesehen haben. Die notieren alles ganz eifrig, nehmen den Stein mit. Aber mehr, das können die Polizisten natürlich gerade auch nicht tun. Aber für Ellie, da ist klar, bald werden die das aufklären. Die Polizisten ermitteln jetzt und dann wird alles gut. Aber klar ist auch, das Abhaken, wie beim ersten Mal, wie beim ersten Stein, das geht diesmal einfach nicht mehr so gut. Stattdessen haben Ellie und ihr Freund jetzt immer wieder die gleichen Fragen im Kopf.
Na klar, also wir haben natürlich schon überlegt, so, warum? Was könnte ein Anreiz sein, sowas zu tun? Oder was könnte ein Grund sein, dass jemand so böse wird oder uns was antun möchte oder sowas macht? Und wir hatten schon irgendwie so einige Leute, mit denen wir halt so ein bisschen gestritten hatten. Aber es war halt also wirklich nie so krass, dass da so viel Wut war im Raum, dass das jemand deswegen gemacht hätte.
Vielleicht mal kurz ein paar Fakten. Die Ellie, die studiert damals Kunst und Pädagogik, die ist so Mitte 20. Das ist ein richtig kreativer Typ. Sie ist offen, sie fotografiert, sie schreibt viel. David, der ist ein bisschen älter, ist Ende 20, studiert Biologie. Der ist eher so ein Wissenschaftler-Typ, spricht ziemlich überlegt. Und die beiden, die leben zusammen in einer klassischen Studenten-WG, insgesamt zu fünft. Die beiden, die haben zwar jeder ein Zimmer, Ellies Zimmer, das ist aber viel kleiner, so eher so ein Abstellraum. Und deshalb leben sie einfach zusammen in Davids Zimmer. Das ist eben größer und heller und es hat zwei Fenster zur Straße. Das Zimmer liegt im zweiten Stock, 7 Meter hoch etwa. Ja, und deshalb gut erreichbar für einen Steinewerfer. Und ja, knapp 2 Wochen, nachdem der letzte Stein geflogen ist, da kommt Stein Nummer 3.
Da habe ich die Welt nicht mehr verstanden. Da hat sich schon irgendwie meine Welt so ein bisschen Kopf gestellt, muss ich sagen.
Und jetzt wird David selbst aktiv. Er fährt in den Baumarkt, kauft schwere Spanplatten und macht damit die Fenster dicht. Also er schraubt die von innen so an die Fenster. Das heißt, da kommt jetzt kein Stein mehr durch, aber eben auch kein Licht mehr. Das heißt, es ist jetzt richtig dunkel. Nur an der Seite, da gibt es so eine Tür zum Balkon, da kommt noch ein bisschen Licht durch. Ich stelle mir das so vor, wie so eine, ja, als würden die beiden jetzt in einer Festung leben. Und dazu kommt, diese Angriffe, die werden richtig zu einer Belastung für die Beziehung, weil die beiden gehen auch ja, ziemlich unterschiedlich mit diesen Angriffen um.
Ich habe schon versucht, das immer ein bisschen rauszureden. Ich habe gesagt, ja, das passiert jetzt nicht mehr. Ich habe versucht, meine Freundin zu beruhigen. Da das aber nicht unbedingt immer funktioniert hat, hat das natürlich auch zu Krisen geführt. Also wenn man versucht, jemandem zu erklären, was jetzt rational ist und was wirklich dahinter stecken könnte und inwieweit wir davon nicht mehr bedroht sind, weil das Fenster halt verbarrikadiert war, ist das schon schwierig, damit zurechtzukommen.
Also David, der versucht, ruhig zu bleiben. Er versucht, so ein Fels in dieser Brandung zu sein, versucht, alles so ein bisschen realistischer zu sehen. Aber wenn ich dem David so weiter zuhöre, dann spüre ich schon auch bei ihm so eine gewaltige Verunsicherung.
Man verliert irgendwann den Bezug zur Realität, wenn man das so ein bisschen steigert und dann denkt, jetzt ist ein Fenster eingeworfen worden, jetzt noch ein Fenster eingeworfen worden. Was passiert als nächstes? Man kann sich da Gedanken machen, wie man möchte. Theoretisch haben wir auch teilweise besprochen und auch überlegt, ob es jetzt nicht sein könnte, dass jemand, wenn er die Befriedigung nicht kriegt, das Fenster zu zerstören, dass er vielleicht dann sagt, ach, jetzt zünde ich das Haus an.
Also einerseits haben Ellie und David schon, ja, einfach Angst. Aber sie wollen eben einfach auch wissen, wer ist das? Wer greift uns da an? Und da sind eben die Steine, die da immer fliegen, der erste Hinweis.
Also ich habe ein Foto, ich kann es mal zeigen. Wir können es mal versuchen zu beschreiben.
Ellie holt jetzt ihr Smartphone raus, sucht Bilder.
Also die sahen immer so aus.
Die große Hoffnung, die die beiden jetzt eben haben, gibt es da irgendwelche Spuren, Fingerabdrücke zum Beispiel auf diesen Steinen? Und auf dem Foto sehe ich, die sind so Handteller groß und die Oberfläche, die ist ziemlich rau.
Was dann halt auch blöd war wegen den Fingerabdrücken, weil auf einer rauen Oberfläche ist es sehr schwer, Fingerabdrücke halt festzustellen.
Also, keine Fingerabdrücke, dann stellen Ellie und ihr Freund sich eben die nächste Frage. Wo kommen diese Steine eigentlich her? Die sehen nämlich immer ziemlich gleich aus. Und die erste Idee, die die beiden da haben, das ist der Steinmetz. Der ist gleich um die Ecke.
Ich bin da auch mal hingegangen und da war nichts Vergleichbares. Die waren eigentlich eher kleiner oder halt scharfkantig, eckig und die sind halt immer rund gewesen, die Steine, die bei uns rangeworfen wurden. Und das bedeutet auch, dass der Täter diese Steine mitgenommen hat. Und das finde ich auch sehr krass. Der hat sich irgendwo Material beschafft und ist dann losgefahren. Das heißt, er hatte wirklich lange diesen Gedanken, okay, jetzt mache ich das wieder.
Drei Steine sind jetzt schon auf die Fenster von Ellie und David geflogen. Und jetzt brauchen die beiden eben eine neue Idee. Und da installieren sie eine Kamera.
Wir hatten ja immer so ein bisschen noch die Hoffnung, dass er vielleicht mal keine Mütze auf hat und dass man sehen kann, wie der Körperbau so ist.
Das heißt, die Kamera filmt jetzt permanent, was auf der Straße vor dem Haus passiert. Alles wird am PC mitgeschnitten und teilweise haben die sogar eine Live-Schalte nach drinnen. Klar, rausschauen, das ist schwierig wegen der Spanplatten vor dem Fenster. Aber Ellie und David, die sitzen jetzt manchmal im Zimmer und beobachten am Bildschirm, was draußen auf der Straße passiert. Ja, das ist einerseits natürlich ja, ziemlich paranoid, aber ich kann das schon auch irgendwie verstehen. Und dann, nicht mal eine Woche nach dem dritten Stein, fliegt der nächste, der vierte. Und danach gehen Ellie und David direkt an den Computer und wollen wissen, hat die Kamera den Täter aufgenommen? Viele von diesen Videos, die haben sie noch. Und ich bin echt gespannt, was man da erkennt. Auf der Aufnahme, da tut sich lange überhaupt nichts. Das Bild ist ziemlich unscharf. Das sind so Nachtaufnahmen, so gelbliche Aufnahmen. Da sieht man die Straße, man sieht ein Spielcasino mit den Mülltonnen davor und auf der Uhr, die da eingeblendet ist im Video, da sehe ich, dass es weit nach Mitternacht ist.
Da kommt er, glaube ich, jetzt.
Das ist er.
Genau, da kommt er auf dem Fahrrad angefahren, steigt ab, stellt den Ständer runter, hat echt Zeit und wirft und fährt wieder weg. In aller Seelenruhe. Also, was mich halt auch an diesem Video immer wieder so ein bisschen schockiert, ist diese Seelenruhe. Das ist so krass. Also, ich meine, natürlich sieht man kein Zittern, ne? Aber irgendwie sieht es so aus, so, ja, mach ich jetzt mal. Ich kann's ja.
Wir schauen uns das Video ein paar Mal an. Eins ist auf jeden Fall klar, das ist ein Mann. Würde ich sagen, hat eine athletische Figur. Er ist normal groß, so 1,80 vielleicht. Auf dem Kopf hat er eine Kapuze oder irgendwie sowas. Aber wirklich mehr erkennen, das kann man absolut nicht. Ellie und David, die machen auch so Screenshots und versuchen, das Bild schärfer zu bekommen. Aber da ändert sich nichts. Wirklich mehr können sie nicht erkennen.
Wir haben halt auch das Video dann an die Polizei geschickt. Und genau, wir haben denen dann halt irgendwann gesagt, dass wir eine Kamera hatten, glaube ich. Und dann haben sie das ans LKA, glaube ich, weitergeschickt. Die haben ja auch irgendwie noch so Technik, dass man das hätte noch verschärfen können. Also jetzt nicht so, natürlich nicht so wie in den Criminal Minds-Szenen, wo auf einmal dann ein porenreines Gesicht zu sehen ist. Aber da hatte ich schon noch ein bisschen Hoffnung.
Aber auch diese Hightech-Methoden, die helfen einfach nicht. Der Angreifer, der die beiden da terrorisiert, der diese Steine schmeißt, der bleibt unerkannt. Man weiß einfach nicht, wer das ist. Und dann, in der Nacht, im Februar, kurz nach dem vierten Stein, da machen Ellie und David dann noch was. Das zeigt, wie groß ihre Verzweiflung vielleicht ist. Sie engagieren Privatdetektive. Und die haben einfach nur einen Auftrag. Sie sollen die Straße vor der WG im Auge behalten.
So wie man das halt so aus so schlechten Fernsehserien kennt, saßen dann halt in einem unauffälligen Auto, in unauffälligen Klamotten und haben gewartet im dunklen Auto.
Ja, und das ist keine billige Sache. Jeder Einsatz dieser Detektive, der kostet 1.000 Euro. Und das können sich Ellie und David ohne ihre Eltern überhaupt nicht leisten. Aber nicht nur Ellies Vater, der wünscht sich einfach, dass da mal was vorangeht, dass man irgendwie mal eine Idee bekommt, wer könnte das sein?
Naja, wir haben ja mit der Polizei gehadert, weil wir uns immer gedacht haben, naja, okay, dann können die ja sich da mal hinstellen und mal gucken. Muss man andererseits ja auch sagen, ist eine Großstadt und das wird die Polizei vielleicht auch gar nicht leisten können. Nicht?
Okay, deshalb sind jetzt also die Detektive im Einsatz. Drinnen, im zweiten Stock, da warten Ellie und David gespannt. Ja, was werden die rauskriegen? Werden sie ihn sehen?
Es hat leider nichts gemacht, weil er ist nicht gekommen. Als hätte er es geahnt irgendwie. Das war sehr traurig. Also ich habe wirklich geweint, als die dann gesagt haben, gut, wir machen jetzt Feierabend und er war nicht da. Und die hatten aber jetzt quasi so das gemacht, was wir gebucht hatten. Das war schon sehr, sehr blöd.
Also Ellie ist total fertig. Aber nach diesen Angriffen im Februar, da passiert dann erstmal nichts. Wochenlang, monatelang, es fliegt kein Stein mehr. Und da kommt dann vorsichtig so die Hoffnung auf, dass es jetzt vielleicht vorbei sein könnte. Aber im Mai 2017 kommt dann die Antwort. Nee. Die nächsten beiden Steine, Nummer 5 und 6, die werden spät nachts ins Fenster geworfen. Und nicht mal 2 Wochen liegen dazwischen. Die Polizei, die fordert jetzt Ellie und David auf, Namen aufzuschreiben. Aber das fällt den beiden immer noch richtig schwer. Die haben immer noch keine Ahnung, haben niemanden, dem sie das zutrauen könnten. Die geben am Ende der Polizei dann 3 Namen ab. Ellies Ex-Freund zum Beispiel. Nicht, weil er sein könnte, aber ja, sie müssen halt einfach Namen abliefern. Und dann haben die Beamten noch eine Idee, noch eine heiße Spur. Und da geht es um Ellies Instagram-Profil. Da schreibt sie ziemlich offen ihre Meinung, gerade beim Thema Flüchtlinge.
Ja, also mit der Flüchtlingswelle kam halt auch in meinem Umfeld halt immer öfter so Sprüche, die halt, finde ich, jetzt nicht mehr unter die Meinungsfreiheit fallen, sondern halt eher so in die fremdenfeindliche Richtung gehen. Und ich habe das in erster Linie gemacht, dass ich das halt geschrieben habe, damit ich mich öffentlich dagegen positioniere, aber auch damit ich halt so meine Gedanken, die wirklich irgendwann auch sehr frustriert wurden, sehr traurig wurden, dass ich die quasi mal so losgeworden bin. Und ich wollte da einfach auch nicht still sein.
Ja, und deswegen ermittelt jetzt der Staatsschutz im Fall von Ellie und David, denn ja, dahinter könnte ja eine politisch motivierte Straftat stecken. Also mal platt gesagt, da wirft ein Nazi Steine gegen die linke Ellie. Aber ich frage mich schon, wie deutlich hat sie denn dagegen Rechte getextet?
Also ich habe halt nicht geschrieben so ab mit ihrem Kopf, sondern ich habe halt geschrieben, ja, ich hoffe, diese Nazis bekommen Fußpilz. Das war es eigentlich. Viel schlimmer wurde es einfach nicht.
Also dass deswegen jemand über Monate hinweg Steine schmeißt, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Vielleicht mal ein kurzer Zwischenstand. Wir sind jetzt im Mai 2017. 6-mal wurde jetzt versucht, das Fenster von Ellie und David einzuschmeißen. Und sie wissen immer noch nicht, warum. Es gibt einfach keine Botschaft, nichts. Und das wird für Ellie jetzt immer belastender.
Es gab für mich in erster Linie eigentlich kaum noch ein anderes Thema. Und was auch ziemlich anstrengend, glaube ich, für alle meine Freunde, meine Familie und auch für meinen Freund war. Ich war psychisch irgendwann angeknackst und habe viel geweint, war sehr, sehr dünnhäutig, was alles anging. Also jegliche Konflikte, seien sie noch so klein, das war halt sehr, sehr anstrengend.
Und das ist jetzt auch die Zeit, wo Ellie sich entscheidet, sie geht zum Psychologen. Sie lässt sich untersuchen und dieser Psychologe, der diagnostiziert bei ihr dann eine posttraumatische Belastungsstörung. Und das ist echt krass. Also ich kannte sowas bisher nur von Soldaten, die von Auslandseinsätzen nach Hause zurückkommen, also aus Afghanistan zum Beispiel. Mittlerweile spreche ich schon eine ganze Weile mit Ellie und ihrem Freund. Ellie, die hat einen Kuchen gebacken, aber der steht die ganze Zeit neben uns, unangetastet. Weil wir kommen einfach nicht dazu. Die beiden, die sprechen fast ohne Unterbrechung. Aber ich merke, dass diese Fassungslosigkeit, die die beiden damals gespürt haben, jetzt auch wieder kommt. Also sie haben am Anfang sehr energisch, vor allem Ellie hat am Anfang sehr energisch gesprochen und das wird jetzt weniger. Sie spricht leiser und auch David, der schaut immer nachdenklicher dem Rauch von seiner Zigarette hinterher. Und das ist auch so der Moment, wo mir dann eine Frage nicht mehr aus dem Kopf geht. Warum zur Hölle sind sie in diesem Zimmer geblieben?
Es haben sehr, sehr viele Leute auch sehr, sehr schnell, also auch sehr am Anfang immer wieder gesagt, ja, warum zieht er da nicht aus? Also und da habe ich eigentlich nur draus gehört, warum beugt ihr euch nicht diesen Kriminellen da? Und das war für mich immer total schwierig, weil ich habe da ein ziemlich hohes Gerechtigkeitsbedürfnis. Das fand ich maximal ungerecht. Ich verlasse doch nicht mal zu Hause das Zimmer, in dem ich halt zum ersten Mal meinen Freund geküsst habe und wo wir uns halt auch verliebt haben. Dieser Raum hat einem einfach was bedeutet, ne? Und das verlasse ich doch jetzt nicht, weil so ein Arschloch sich nicht benehmen kann.
Aber man muss schon auch sagen, so wirklich romantisch ist es irgendwie auch nicht mehr. 4-mal ist die Fensterscheibe inzwischen ausgetauscht worden. Ellie und David, die haben zwar inzwischen diese Sperrholzplatten vor den Fenstern wieder weggenommen, aber ja, so ganz ohne Schutz geht's halt auch nicht mehr.
Zum Schluss war das ja ein Leben im Drahtkäfig. Die hatten ja dann so Hühnerdraht von innen gegen das Fenster gespannt. Und es ist einfach ja, sehr traurig, wie sich das Ganze dargestellt hat.
So, das war jetzt nochmal Ellies Vater und die beiden, die wollen sich einfach nicht vertreiben lassen. Sie wollen aber immer noch auch wissen, wer ist der Mann, der da ihnen die Steine ins Fenster schmeißt? Und das bedeutet, sie müssen wieder selbst aktiv werden. Sie legen sich jetzt einige Nächte selbst auf die Lauer.
Ich habe mich auf die andere Straßenseite hinter einer Mülltonne versteckt. Und ich habe mich so sehr versteckt, dass unser Nachbar von gegenüber, der halt ein paar Mal zum Rauchen rausgekommen und mich nie gesehen hat, der hätte sich wahrscheinlich auch wahnsinnig erschrocken. Ich saß 2 Meter von ihm entfernt und er hatte halt in der Seelenruhe geraucht.
Okay, da sitzen die beiden dann in ihren Verstecken auf der einen und auf der anderen Straßenseite und gucken, was passiert. 1 Stunde vergeht, 2 Stunden, aber auch in dieser Nacht kommt er nicht. Dafür im Juni wieder. Das heißt, 1 Monat nach den letzten Steinen im Mai. Das ist der 7. Angriff. Wenn Ellie und David mir heute davon erzählen, dann kommt da ja fast schon so eine Gleichgültigkeit sogar rüber, so eine traurige Routine. Sie sammeln den Stein ein, die Polizei rufen sie an, dann müssen sie den Beamten wieder die Geschichte erzählen. Die Polizisten, die nehmen die Steine irgendwann schon gar nicht mehr mit, weil klar, man findet ja eh keine Spuren. Und dazu kommt, für die Beamten, da geht es nur um Sachbeschädigung und nicht um versuchte Körperverletzung. Das können Ellie und David absolut nicht fassen. Die fühlen sich gar nicht ernst genommen von den Polizisten.
Es bedarf auch einiger Kraft, sich halt wirklich mit der Sache dann nochmal vor der Polizei und der Staatsanwaltschaft auseinanderzusetzen. Über die strafrechtlichen Vorgänge kann man sich dann ewig aufregen.
Ja, und das ist auch der Zeitpunkt, wo es jetzt dann in der WG zu kriseln beginnt. Die Mitbewohner, die waren am Anfang richtig verständnisvoll. Sie haben versucht, beim Saubermachen zu helfen, versucht, die beiden aufzubauen. Aber das lässt jetzt nach. Also vielleicht stumpfen die auch ab. Und ja, dazu kommt, dass die Ellie natürlich in dieser Zeit einfach sehr gereizt ist. Sie ist sehr angespannt und ja, vielleicht auch einfach eine anstrengende Mitbewohnerin. Und da ist dann Streit keine Überraschung. Und dann am 8.8.2017 der achte Stein. Auch diesen Angriff, den gibt's auf Video. 1.58 Uhr, das steht rechts oben im Video.
Jetzt müsste er gleich wieder mit dem Fahrrad kommen. Von der anderen Straßenseite, hat einen Kapuzenpulli an und hat den Stein schon in der Hand und wirft und steigt nicht mal richtig ab, also ist noch auf dem Fahrrad.
Wobei diesmal, da war es eben gar kein Stein. Diesmal war es ein Glas mit einer schwarzen Flüssigkeit drin.
Und das Auto, was man im rechten Bild ansieht, da ist auch was von dieser Flüssigkeit draufgespritzt. Und dann kam unser Nachbar mit uns runter, beziehungsweise raus und hat dann halt auch auf das Auto geleuchtet und hat halt diese Spuren gesehen und hat dann gesagt, das ist Säure.
Das ist natürlich ein richtiger Schock im ersten Moment. Aber es stellt sich Gott sei Dank schnell raus, es ist keine Säure, sondern es ist schwarze Druckerfarbe. Aber Ellie und David, denen reicht's jetzt. Diese dauernde Unsicherheit, dieser Stress in der WG, das soll vorbei sein. Und deswegen schlafen sie jetzt öfter bei Ellies Eltern. Die wohnen so 30 Kilometer weg. Und dann die Entscheidung, sie ziehen ganz weg. Denn David, der hat ein Jobangebot aus einer Stadt in Süddeutschland. Und die Ellie, die kommt mit, die bricht ihr Studium ab. Und das ist für beide so ein Neustart. Ich glaube, der war dringend notwendig, wenn ich Ellie so zuhöre.
So meine psychische Belastung. Also das war schon zwischendurch sehr, sehr heftig. Ich hatte so Derealisationszustände. Das ist sehr gruselig, wenn man sowas hat. Man fühlt sich dann einfach wirklich, als wäre man wie in Watte gepackt. Das ist ganz, ganz gruselig. Also so, als wäre man wach, würde aber träumen irgendwie. Also ich kann es nicht so gut beschreiben.
Wenn ich das so höre, da stelle ich mir schon die Frage, hätten die beiden nicht früher einen Schlussstrich ziehen müssen? Als ich Ellie das dann frage, überlegt sie lange und schaut David an.
Ich hätte es nur für meine Seele anders gemacht. Also es ist schon so, dass ich jetzt ein anderer Mensch bin.
Und Ellies Vater, der sieht es ganz genauso.
Ja, meine Tochter war vor dieser Serie ein lebensbejahender, selbstbewusster Mensch mit vielen Plänen und Zielen. Und das hat sich grundlegend geändert. Und ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass sich das so auswirkt.
Also Ellie und David, die wohnen nicht mehr da, sind weggezogen. Aber diese Frage, die ist ja immer noch da. 8 Steine sind gegen ihr Fenster geflogen. Seitdem sie weggezogen sind, kein einziger mehr. Und warum ist das alles passiert? Und da müssen wir vielleicht nochmal über die Polizei sprechen, denn Ellie und David, die mussten ja Menschen nennen, bei denen sie sich vielleicht irgendwie vorstellen könnten, dass die dahinter stecken. Die Polizei, die hat die auch befragt, hat Alibis überprüft, aber das hat alles nichts gebracht. Man ist nicht weitergekommen und auch diese Ermittlungen vom Staatsschutz, die haben auch nichts gebracht. Also kein Ergebnis. Ich habe auch selbst bei der Polizei und bei der Staatsanwaltschaft nochmal angerufen und da hat man mir gesagt, dass die Ermittlungen mittlerweile sogar eingestellt sind. Und noch was hat man mir gesagt, es gab in den letzten Jahrzehnten keinen vergleichbaren Fall in dieser Stadt, in der Region. Und genau das, diese Hilflosigkeit, diese fehlenden Antworten, die sind's, die Ellie immer noch richtig fertig machen.
Aber es ist schon krass, dass sowas passieren kann, ohne dass einem so richtig geholfen wird von der Seite aus. Oder geholfen werden kann auch. Das ist so heftig, dass sowas überhaupt möglich ist.
Und Ellie, die sucht einfach immer noch nach Erklärungen.
Eigentlich ist es eher so, dass halt eigentlich ja seit fast 2 Jahren diese Gedanken so ein bisschen Bumerang spielen bei mir. Warum könnte der das gemacht haben? Wer ist das? War das vielleicht deswegen oder deswegen und so weiter? Also es belastet mich immer noch sehr. Und das ist halt irgendwie das, was das Schlimmste an dem Ganzen ist auch.
Also es gibt so Sachen, die kann man einfach nicht erklären und die kann man vor allem auch nicht aufklären. Das ist für Ellie so die traurige Botschaft von dem, was sie und ihr Freund erlebt haben. Aber als wir dann nach ein paar Stunden doch noch diesen Kuchen essen, der schon die ganze Zeit neben uns gewartet hat, da spüre ich noch was anderes bei den beiden. Nicht mehr nur diese Wut und vielleicht Fassungslosigkeit, sondern dieser Steinewerfer, der hat die beiden irgendwie auch richtig eng zusammengebracht. Das heißt, da ist noch was, da ist Stolz.
Ich bin immer wieder total beeindruckt irgendwie von uns beiden, dass wir das überhaupt da durchgeschafft haben. Und wir sind jetzt 2 Jahre zusammen, fast 2,5. Und ich muss auch sagen, es fühlt sich viel länger an, weil wir halt einfach das miteinander durchgestanden haben.
Linus Lühring hat Ellie und David für die 100 getroffen. Deutschlandfunk Nova läuft da in eurem digitalen Abspielgerät.
Deutschlandfunk Nova 100.